Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und soziale Trennlinien im Zeitenlauf. Ich werde nicht viel dieser Zeit in Anspruch nehmen, nur zwei Worte zur Autorin. Sie ist Wienerin, Universitätsprofessorin am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien. Ihre Spezialgebiete sind regionale Disparitäten, Globalgeschichte, Industriegeschichte. Und sie hat vor 4 Jahren im Promedia Verlag ein Buch mit dem Titel Arbeit geschrieben über Arbeitsbegriffe, Arbeitsmodalitäten, auch einen historischen Tiefgang. Und jetzt hat sie sich dem Thema Grenzen gewidmet, ausgehend natürlich von der aktuellen Frage, die ja so eine Art Kulturkampf, einen Kulturkampf reflektiert zwischen Border, No Border und Grenzen zu. Und sie geht weit zurück in die Geschichte. Und damit übergebe ich hier schon das Wort und bitte dich, uns jetzt da 25 Minuten dein Buch näher zu bringen.
Ja, schönen guten Nachmittag, sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum. Sehr gerne mache ich das. Jeder Autor spricht natürlich gerne über das neue Baby, das gerade geschlüpft ist zur Leipziger Buchmesse. Und Grenzen ist ja ein hoch debattiertes, hoch umstrittenes Thema. Diese beiden Lager, Grenzen auf und die No Border, also Grenzen hoch und die No Border Fraktion, wenn man so will, stehen einander ja in der Frage um Migration und Asyl versöhnlich gegenüber. Es ist ein echter Riss, der durch die Gesellschaft sich zieht. Ich sehe aber trotzdem etwas, das beide Lager eint, und das ist die eurozentristische Perspektive, denn die Vor- und Nachteile von offenen oder geschlossenen Grenzen, die werden lediglich aus der Perspektive des jeweiligen Gruppenstandpunkts, des jeweiligen Gruppenegoismus gesehen. Da haben wir auf der einen Seite die Grenzen möglichst hoch haben wollen, die sehen die Konkurrenz am Arbeitsmarkt, die sehen auch, dass durch offene Arbeitsmigration bestehende sozialpolitische Standards unterlaufen werden. Ja, und die andere Seite, die Grenzen offen halten wollen, die wollen natürlich diesen Zufluss von Arbeitskräften, billigen Arbeitskräften, teilweise sogar illegalen Arbeitskräften. Aber das ist nicht alles. Es gibt natürlich auch das Interesse an dieser Multikulti-Vielfalt, das Lebensgefühl, das durch die Multikulti-Gesellschaft entsteht, die Handlungs- und Beschäftigungsräume auch für diejenigen, die die Willkommenskultur bereitstellen und natürlich auch Selbstinteresse an günstigen häuslichen Dienstleistungen haben, die die Migrantinnen ja anbieten. Das heißt, sie wollen Integration, damit dieses Angebot erhalten bleibt. Was dabei niemand bedenkt, ist eigentlich die Perspektive derer, die da migrieren, die da kommen, beziehungsweise noch wichtiger, ihre Herkunftsregionen. Wobei man nicht sagen kann natürlich, dass die Migrierenden und die Herkunftsregionen genau die gleichen Interessen haben. Die Migranten sehen natürlich Migration als Chance, auch als Hoffnung, eben Armut, Krieg, auch Kriegsdienst zu entfliehen und die Familie daheim eventuell zu unterstützen, funktioniert nicht immer, aber das ist jedenfalls die Hoffnung. Während die Herkunftsregionen, für die ist es ganz klar ein Verlust an aktive Menschen im besten Alter, man kann das auch als Humankapital bezeichnen, die auf jeden Fall zum Funktionieren der jeweiligen Gesellschaften ganz notwendig, ganz unerlässlich sind und die durch diesen Brain Drain verloren gehen. Und natürlich haben auch die Flüchtlinge sehr oft eine Rückkehrhoffnung. Es ist ja nicht so, dass sie unbedingt so weit weg wie möglich von der Heimat landen wollen. Sie sehen die Migration oft als vorübergehende Maßnahme, aber auch davon wollen die Integrationshelfer nicht unbedingt etwas wissen. Es würde ja auch ihre Mission in Frage stellen. Ja, das vielleicht so zum Einstieg. Diese aktuelle Auseinandersetzung um die Migration war eine wichtige Motivation für dieses Buch, aber das zentrale Motiv und Anliegen ist nicht die Migration, sondern die Grenze oder vielleicht besser in der Mehrzahl gesagt die Grenzen. Und da hat mich eigentlich am meisten zunächst einmal bewegt dieser Hype der Grenzenlosigkeit, der schon in den letzten Jahrzehnten aufgekommen ist, die Grenze als das Böse, das Trennende, das zu Überwindende und diese Gegenfolie, dass je weniger Grenzen, desto besser. Es hat ja angefangen, mit geopolitisch gesehen, mit dem Fall des Eisernen Vorhangs nach 1989, dann die EU-Erweiterung ist ja sozusagen ein Projekt der Grenzenlosigkeit, die NATO-Erweiterung ebenfalls. Und auf der wirtschaftlichen Ebene haben wir mit der Ideologie der Globalisierung eine Markterweiterung, die Grenzen nur als Barrieren sieht und hinderlich für die vier Freiheiten. Ich zähle sie jetzt nicht alle auf, Sie kennen sie, aber diese vier Marktfreiheiten, die sind ja gesellschaftspolitisch schon zum Synonym für Freiheit geworden, obwohl man sich ja natürlich unter Freiheit ganz andere Dinge vorstellen kann. Das heißt, da stecken ja ganz massive Interessen dahinter, die Grenzen so zu punzieren und nicht anders, eine Ideologie, ja, wobei allerdings in der Praxis diese Grenzenlosigkeit natürlich ständig an ihre eigenen Grenzen stößt. Allein wenn wir die Personenfreizügigkeit anschauen, es gibt auch keineswegs einen echten Freihandel, der ist ja höchst gelenkt, der sogenannte Freihandel, und er braucht auch ständig Grenzen. Wir brauchen uns nur umschauen, wir sehen ständig Protektionismen, wir sehen die Selektion der Partner und der Sektoren, in denen gehandelt wird, wir haben Sanktionen, ja, und wir haben Knebelverträge der reichen Länder des Nordens mit den Ländern im Süden, diese European Partnership Agreements, zum Beispiel mit Afrika, das ist ein ganz klares Grenzen setzen, um eben diese Ungleichheit, die im Kolonialismus geschaffen wurde, eigentlich heutzutage auch weiter fortführen zu können. Und ich möchte es noch ein bisschen prinzipieller angehen, dieses und auf diese Allgegenwart von Grenzsetzung hinweisen. Denken Sie zum Beispiel, Sie gehen ins Schwimmbad, Sie legen Ihr Badetuch auf, Ihre Picknickdecke. Vielleicht sind Sie auch religiös, aber wenn ich mich so umschaue, werden Sie wahrscheinlich keinen Gebetsteppich auflegen, aber Sie können sich vielleicht hineinversetzen. Und ich rede jetzt nicht von Wohnung, Haus, Grundstück. Das sind natürlich auch ganz elementare Grenzen damit verbunden. Aber wen laden Sie auf dieses Stückchen, das Sie sich da abgesteckt haben? Wen laden Sie drauf ein? Und wie lange darf er bleiben? Und wen wollen Sie unter keinen Umständen darauf haben? Und wie setzen Sie dieses Betretungsverbot durch? Also die Grenzsetzung erfolgt sogar unter Freunden und in der Familie. Ja? Wer besetzt welche Orte im gemeinsamen Haushalt? Sind oft langwierige Streitigkeiten damit verbunden. Und der Kampf um das eigene Zimmer, aus der Kinderperspektive, aber auch aus der Frauenperspektive, ist ja ein eigenes Sujet in der Literatur. Also Grenzen, wo immer man schaut und nicht zuletzt denken und sprechen, sind auch Akte der Grenzsetzung. Ja, die Bezeichnung von Dingen impliziert, dass es sich eben um das eine handelt und nicht um das andere. Dass etwas weiß ist und nicht blau. Und wenn wir als Eskimos 100 Varianten von weiß brauchen, dann brauchen wir eben auch 100 Varianten weiß zu bezeichnen, falls das erforderlich ist. Aber auch das analytische Denken beruht auf Differenzierung. Wir müssen unterscheiden, wir müssen abgrenzen, wir müssen definieren, ja, und ich bin jetzt natürlich auf Grenzen getrimmt, mir fallen sie auf, wo immer ich hinblicke, aber definieren, da steckt ja schon finis drinnen. Ja? Also das Latein, eines der lateinischen Wörter für Grenze. Ja? Grenzbegriffe stecken überall in unserem Alltagsvokabular. Tempo, Limit. Limit, denken Sie an den römischen Limes, ja? Die Folie für die Begrenzung. Konfrontieren, eine Front, dort wo im Krieg die Parteien einander gegenüberstehen in einer unversöhnlichen Grenze. Ja? Einen Termin machen, wir haben die Grenze nicht nur räumlich, wir haben die Grenze auch zeitlich. Ja? Also ein zeitliches Limit setzen und dann terminisieren. Von Terminus, Gott der Grenze im römischen Götteruniversum. Also die Grenze ist eigentlich etwas, das wir uns nicht aussuchen können. Die Grenze haben wir, insofern geht es darum, um den Umgang mit der Grenze. Und da sind wir jetzt eigentlich beim Thema des Buches. Eigentlich verwunderlich, dass es so kurz geworden ist, bei so einem nicht enden wollenden Thema. Ich beschäftige mich eben nicht nur mit politischen Grenzen, also sprich Außen- und Binnengrenzen von Staaten oder staatlichen Gebilden, ja, sondern auch mit sozialen und wirtschaftlichen Grenzen, Wohlstandsgrenzen. Wir können natürlich immer Grenzen ziehen, wir müssen sie definieren vorher zwischen Arm und Reich. Wir kennen aber auch kulturelle Grenzen, Grenzen der Zugehörigkeit zu Religion, zu Sprache, Ethnizität, Nationalität, aber auch im Alltagskulturellen haben wir natürlich ganz klare Grenzlinien zwischen Wein- und Bierregionen, zwischen Schnaps- und Teeregionen und so weiter. weltanschaulichen, ordnungspolitischen Systemen, die ich auch als Kulturgrenzen betrachten würde. Und jetzt sind diese sozioökonomischen und die kulturellen Grenzen zunächst einmal nicht primär räumlich ausgeprägt, aber Wohlstand und ethnische Zugehörigkeit schlagen sich auch im Raum nieder. Und dafür möchte ich Ihnen gern ein paar Beispiele geben, nur ganz kurz, um Ihre Vorstellung sozusagen zu unterstützen. Zum Beispiel Städte im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit. Wir sehen das eigentlich noch in den Straßen- und Ortsnamen wiedergespiegelt. Ja. Die sind klar gegliedert nach Berufsgruppen, nach Warengruppen, die Spezialmärkte, die Religionsgruppen, die da wohnen und dort nicht wohnen dürfen. Ja. Und auch heute, die Ethnic Communities, die leben ja nicht einfach irgendwo, sondern die haben ihre eigenen Stadtviertel und je nach Status und Kaufkraft handelt es sich dann eben um wohlhabende Bezirke oder um verarmte Viertel, wo dann eben auch viele Migranten und Migrantinnen zuziehen. Auch wenn wir die Grenzregime ansehen in Bezug auf die Einwanderung, da haben wir ein Set an Gesetzen und Regulierungen, die dafür sorgen, wer in welche Arbeitsmarktsegmente einwandern darf. Ich rede jetzt nicht von legal oder illegal, das ist vielleicht gar nicht der wesentliche Unterschied in dem Fall, sondern wir wissen ganz genau, zum Beispiel in Deutschland und Österreich ist ja kein Unterschied, dass die Krankenschwestern eben nicht aus den USA, sondern aus den Philippinen oder aus Rumänien kommen. Die häuslichen Pflegerinnen, die kommen nicht bei uns aus Mexiko, sondern aus Polen und der Slowakei. Das Reinigungspersonal, die Bauarbeiter aus Rumänien und Polen, die Spargelstecher aus Rumänien, Bulgarien. Ja? Also das könnte man so fortsetzen. Wenn wir natürlich in andere Länder schauen, Großbritannien, Frankreich, da werden die Wanderungsschienen und die Weichen durch die koloniale Vergangenheit anders gestellt. Das ist nicht so stark Osteuropa, sondern eher eben die ehemaligen Kolonien, aus denen diese Zuwanderung erfolgt. Aber es ist immer eine klare ethnosoziale Feinsteuerung, die sich natürlich mit Angebot und Nachfrage auch verändert. Aber es ist ziemlich klar, dass niedrig entlohnte, schwere, mühevolle Arbeit von Leuten verrichtet wird, die besonders verletzlich sind, die leicht ausbeutbar sind. Und wer aufsteigt aus diesen aus diesem Pool, gelingt natürlich immer wieder mal, wird durch Neuankömmlinge ersetzt. Also ein ununterbrochenes Feinsteuern der Arbeitsmigration. Wir könnten das auch, diese Filter- und Vermittlungsfunktion von Grenzen, auch bei Kapital- und Warenverkehr anschauen. Da will ich aber jetzt nicht ins Detail gehen, sondern eigentlich noch kurz vorstellen, wie denn das Buch aufgebaut ist. Im Prinzip gibt es drei Kapitel mit vielen Unterkapiteln und Beispielen, sehr grundsätzlich aufgebaut, aber die Beispiele kommen nicht zu kurz. Das erste Kapitel ist über Territorialität, das zweite über Typologie der Grenze und das dritte über Grenzregime. Also das erste Kapitel über Territorialität. Damit beschäftige ich mich mit der Frage, wie Menschen als territoriale Wesen Räume mit Ansprüchen auf Nutzung, Eigentum, Zugehörigkeit und Identifikation besetzen und markieren. Denn dies beeinflusst ja dann auch die Art der Grenzziehung. Und nun hat sich diese Art Territorialität zum Ausdruck zu bringen im Verlauf der Menschheitsgeschichte mehrfach verändert. Und ich gehe im Buch immer wieder diesen historischen Wandel durch an meinen Beispielen. Ich habe einerseits ein paar Exkurse in die frühe Menschheitsgeschichte, aber damit quäle ich niemanden lange, obwohl das auch recht spannend ist. Ich sehe im Mittelalter einen Flickenteppich. Ich nenne das Kaleidoskop der Territorialität. Ja, wir haben also keinen Flächenstaat, wie wir das heute teilweise noch kennen, sondern eine Buntscheckigkeit verschiedener einander überlappender politischer Gemeinwesen. Erst in der Neuzeit, also so ab dem 16. Jahrhundert, bildet sich dann die Flächenstaatlichkeit in den europäischen Staaten und in ihren kolonialen Erweiterungsgebieten heraus. Gerade die Grenzziehung in den Kolonien ist etwas, was ganz maßgeblich für die Herausbildung der europäischen Flächenstaatlichkeit ist. Es ist also nicht immer so, dass alles von Europa dann auf den Rest der Welt überschwappt, sondern teilweise auch ein Zurückschwappen zu beobachten ist. Diese Flächenstaaten nehmen dann ab dem 18. Jahrhundert nationalstaatliche Qualitäten an, im Zusammenhang mit der Erweiterung der Partizipation durch die Staatsbürgerschaft, ist aber trotzdem so von der Territorialität ein ähnliches Prinzip, allerdings mit einer höheren Identifikation, eben durch diese Einbindung der Bürger in den Staat. Und die postkolonialen Staaten übernehmen dieses europäische Modell nach der Unabhängigkeit auch. Es hat natürlich beim Nationalstaat ganz klare Vorstellungen dann gegeben, der endet vor den Kolonien. Die Nationalstaaten haben zwar ihre Kolonien, aber die werden natürlich nicht in das staatsbürgerschaftliche Modell übernommen. Das hat nicht immer friktionsfrei geklappt. Die Sklaven von Haiti zum Beispiel haben nach der Befreiung der französischen dritten Standes gemeint, sie wären auch frei und haben das dann auch ganz kurzfristig durchsetzen können. Allerdings ist das dann eben niedergeschlagen worden und gerade Frankreich hat sozusagen eine ganz strenge Grenzziehung zwischen seinen Metropolitanen und zwischen seinen kolonialen Untertanen gehabt. Jedenfalls dieses territoriale Prinzip, das ist etwas, das uns eigentlich ziemlich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Wir haben uns daran gewöhnt, wir können es immer noch beobachten, obwohl diese nationalstaatliche Ordnung seit den 1980er Jahren durch die Globalisierung der Güterketten und die Verlagerung der industriellen Produktion in neue Industrieländer im Süden und die Erfordernisse des Just-in-Time-Assemblings an ihre Grenzen gestoßen ist. Ja, meine These, das ist dann auch ein eigenes Kapitel im Buch, die Globalisierung ist meiner Meinung nach nicht einfach so über die Staaten gekommen, sondern diese veränderten Anforderungen der Unternehmen im Waren- und Kapitalverkehr haben eben dazu bewirkt, dass die Staaten durchaus auch mitgewirkt haben, da eben dieses neue globale Territorialitätsregime durchzusetzen, in dem einfach wieder eine stärkere Fragmentierung der Fläche zu beobachten ist, obwohl wir natürlich nicht behaupten können, es ist wieder so wie im Mittelalter. Ja, das ist durchaus modern. Zum zweiten Teil, Grenzen typologisch. Das ist vielleicht das, was der Leser, die Leserin am ersten mit dem Buch in erster Linie assoziieren wird, was gibt es da für verschiedene Formen von Grenzen, wobei ich einerseits die politischen Grenzen durchwandere, quer durch die Geschichte, aber auch quer durch die verschiedenen Einheiten, also nicht nur, also von klein bis groß, die Stadt, Bezirk, Land, Staat, auch die Union natürlich, auch diese Mehrebenensysteme, die ja koexistieren. Es gibt zum Beispiel so Themen, wo man sagen könnte, es ist eigentlich total langweilig, ja, wie groß zum Beispiel ein politischer Bezirk ist. Ja, wie man, aber wenn man natürlich einen politischen Bezirk abschafft, weil er nicht mehr genug Steuern bringt oder nicht mehr genug Bevölkerung hat, dann kann man in diesen Bezirken, zum Beispiel in Thüringen, gibt es da einige, ganz schön vor den Kopf stoßen, wenn man sagt, okay, du wirst zusammengelegt mit einem Nachbarbezirk. Also das sind soziale und politische Fragen, die sich da verbinden. Aber ich gehe dann doch auf etwas spektakulärere Grenzen auch noch ein, zum Beispiel Militärgrenzen. Ja, das sind eigentlich im Prinzip Grenzen, die nicht diesem linearen Bild entsprechen, sondern vorwärts gelagerte Linien sind, die eben der Siedlungsexpansion dienen. Im Deutschen Reich ist man recht damit vertraut damit, schon seit dem Mittelalter mit den Marken, in Österreich auch, denn unsere Staatlichkeit geht ja sozusagen auf die Verselbstständigung unserer bayerischen Ostmark zurück. Insofern ist das Markenprinzip ja durchaus ein solches Militärgrenzenprinzip. Und dann, je nachdem, wo halt dann die Fronten sind, mit dem Osmanischen Reich, mit dem muslimischen Spanien und auch mit den verschiedenen Kolonialgrenzen in den Amerikas, die vorangetrieben werden, entstehen eben weitere Fronteras, Frontiers, auch bei der Siedlungsexpansion in den USA gegenüber den Indigenen. Also diese Erweiterungs- und Vorwärtsgrenzen. Ja. Dann gibt es natürlich auch die mit dem lineal gezogenen Kolonialgrenzen, die in den postkolonialen Staaten fortleben, die Kriegsfronten, die Phantomgrenzen, auch ein recht interessantes Phänomen, denn durch die Veränderung von politischen Grenzziehungen werden ja Grenzen manchmal abgeschafft, aber sie leben weiter. Oder sie werden reaktiviert, wenn man einen Spalt durch bestimmte Staaten treiben möchte. Ja, und schließlich wirtschaftliche und soziale Grenzen, über die kann man auch viel sagen und vor allem auch überlegen, wie sie sich mit den politischen vereinen. Ich möchte vielleicht als Beispiel herausgreifen, die kulturellen Systemgrenzen. In der Geschichte sind die ja meist mit Religionen verbunden, weil ja politische Herrschaft immer religiös legitimiert war. Und diese Wertesysteme überleben dann auch die Säkularisierung. Und auch unsere westliche Haltung zu Islam und orthodoxem Christentum ist eine Folge dieser alten Trennlinien. Aber auch der eiserne Vorhang, würde ich meinen, ist in gewissem Sinn eine kulturelle Systemgrenze. Er ist natürlich eine besonders interessante Formation, darf nicht fehlen in einem solchen Buch, denn er vereint ja multiple Grenzen. Er ist Kriegs- und Befreiungsfront, er ist politische Grenze, er ist Wohlstandsgrenze gewesen. Er ist ein Ort des ökonomischen Protektionismus, einerseits des Embargos des Westens, aber andererseits auch des Außenhandelsmonopols der Ostblockstaaten. Aber er war eben immer auch kulturelle Systemgrenze, denn er hat ja Wertegemeinschaften voneinander getrennt. Und ich würde meinen, er ist auch in dieser Form fest eingeschrieben, obwohl er überwunden scheint. Aber er hilft unter Anführungszeichen uns ja auch, das Russland-Feindbild zu prolongieren, das ja auch mit dem Eisernen Vorhang verbunden war. Ja, also wir hatten jetzt dann die Territorialität, dann die Typologie der Grenze und dann abschließend noch ein Kapitel über Grenzregime, über die Frage, wie man mit der Grenze Politik machen kann. Da gehe ich eben dann auch wieder durch die Bereiche Waren-Kapitalverkehr, Personenverkehr, setze mich allerdings auch mit der Frage eben nach sozialen Auf- und Abstieg auseinander. Denn Aufstieg heißt ja, ich überschreite die Grenzen zu denen da oben, ne? Abstieg das Gegenteil. Und auch bei den kulturellen Grenzen ist es ja nicht so, dass ich, erstens müssen die natürlich immer wieder neu geschaffen werden durch Zuschreibung und Identifizierung, aber ich kann sie ja unter Umständen auch überschreiten, in mehr oder weniger extremer Form, Geschlechtsumwandlung, Religionswechsel und so weiter. Ja? Das sind Fragen, die viel zu weit gehen würden, das wäre eigentlich eine Überforderung des Inflationierung eigentlich dieses Grenzbegriffs. Worum es mir aber geht, ist zu sehen, wie diese soziale Kluft, das Wohlstandsgefälle und die kulturellen Differenzen bei der Ausgestaltung von Grenzregimen mit hineinwirken. Ja? Zum Beispiel beim Warenverkehr. Ja? Wir haben, können ganz klar beobachten, die Abwehr von fremdkulturellen Übernahmen in der EU, in den USA. Das schaut so aus, wie wenn das erst sich Präsident Trump ausgedacht hätte, aber das hat eine längere Geschichte. Ja? Manchmal ist es total, aber manchmal ist es auch nur selektiv. Keine russischen, keine chinesischen Investoren, keine unsicheren Kantonisten in Sektoren, die in der ach so globalisierten Weltwirtschaft dann plötzlich als national zentral angesehen werden. Während gleichzeitig Entwicklungsländern jeder Schutz ihrer Binnenmärkte verboten wird, in denen ihnen aufgezwungenen, zum Beispiel ökonomischen Partnerschaftsabkommen, sie sollen eben Rohstofflieferanten und Absatzmärkte bleiben oder billige Veredelungsproduktionen übernehmen. Also sie sollen diese Politik der Grenze nicht einsetzen dürfen. Das heißt, Politik der Grenze betreiben heißt auch immer die Frage, wer darf sie machen und wem wird sozusagen dieser Gestaltungsspielraum verwehrt. Und zum Schluss noch das Beispiel des Personenverkehrs. Ich sehe als unser ganz großes Problem auf dieser Welt die Zerstörung der Lebensgrundlagen der Menschen vor Ort in den armen Ländern. Ja, das könnte man jetzt lang machen, ist allerdings nicht Thema des Buches, das auszuführen, über Wirtschaftsregime, über Kriege, über Preispolitik, über sozusagen Knebelverträge und so weiter. Ja. Aber es ist ganz klar, dass diese Einkommensgefälle, die da entstehen, im Verein mit der kolonialen Vergangenheit, die eben die Schienen- und Verbindungslinien legen, ja, die geben die Richtung vor, in die dann eben auch Wirtschaftsbeziehungen, aber eben auch Migration verläuft. Und die Frage ist, wie werden die Schleusen geöffnet? Ja? Der Einlass erfolgt unter ökonomischen Kriterien, aber kulturelle und soziale sind immer dabei. Ja? Also das Herkunftsland, die Qualifikation, die Ethnizität sind ausschlaggebend dafür, wer aufgenommen wird und vor allem auch in welches Segment des Arbeitsmarktes. Ich habe die Arbeitsmarktsegmente vorher schon ein bisschen angesprochen und sorgt dafür, dass es eben immer eine klar und immer wieder neu hergestellte soziale und ethnische Hierarchie der Arbeitsmärkte gibt. Und auch hier wiederum diese Kritik am Gruppenegoismus, wenn man so will, am Ethno- und Eurozentrismus. Die Interessen der Herkunftsregionen spielen keine Rolle. Denn sonst müsste man ja sie unterstützen oder zumindest erlauben, selbst eine Politik der Grenze zu machen. Also das heißt, den Aufbau und den Schutz ihrer Landwirtschaft und ihrer Industrie gegenüber Importen, damit eben Arbeitskräfte zum Aufbau des Landes beitragen können und nicht in die Migration gezwungen werden. Ja, die Beispiele könnte man erweitern. Meine Schlussfolgerung aus der Sache ist, es wird immer eine Politik der Grenze gemacht, zur Absicherung von Vorherrschaft und von Privilegien. Aber begrenzen kann auch emanzipatorisch wirken. Ja, bin jetzt gar nicht auf die ökologische Frage eingegangen. Auch da ist natürlich die Frage nach der Begrenzung ein wichtiger Punkt. Ja, und daher ist aber meine Konsequenz mal, ich muss mir die Grenzen genau anschauen, darf mich nicht von diesen politischen Debatten da irgendwie mir Schucke machen lassen, die Mechanismen zu erkennen, die Alternativen zu entwickeln. Ja, und dann kann ich etwas freier mit dem Thema umgehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, danke, Andrea Komnoschi. Sie haben es gemerkt, sie war als Autorin genauso angenehm mit der Abgabe des Manuskripts wie jetzt mit der Zeit. Danke nochmal. Wir haben noch 2-3 Minuten. Wenn irgendeiner eine Frage oder eine kurze Bemerkung ist, bitte sehr. Sie bekommen hier ein Mikrofon. Der Herr dort hinten, bitte. Ja.
Ja, Sie haben doch davon gesprochen, speziell auch von der Arbeitsmigration. Ja. Wenn man aber die verschiedenen Internationalisierungsprozesse miteinander vergleicht, ja, dann gibt es da durchaus auch gegenläufige Tendenzen. Also ich will es an einem Beispiel sagen. Der Präsident der USA hat jetzt gefordert, dass in Mexiko die Löhne erhöht werden. Es ist ja, haben ja diese Zollunion und das Kapital ist in die Grenzregion hinter die Grenze nach Mexiko gewandert und hat natürlich Arbeitsplätze aus den USA abgezogen. So, jetzt fordert Trump, dass die Löhne in Mexiko erhöht werden, um den Kapitalabfluss in diese Räume zu minimieren und wieder amerikanische Arbeitsplätze zu schaffen. Daran ist doch zu erkennen, dass man zwar willentlich bestimmte Dinge anstreben kann, ja, also eine Mauer zu bauen und so weiter, dass aber die objektiven Prozesse durchaus dann die handelnden Figuren dazu zwingt, auch andere Maßnahmen zu ergreifen, die dem ursprünglichen Effekt zuwiderlaufen. Wie stehen Sie dazu?
Ganz kurz, du hast eine Minute noch Zeit.
Ja, also Trump hat natürlich keinerlei Kompetenz, die Löhne in Mexiko zu beeinflussen, aber er hätte natürlich Kompetenz, die Löhne in den USA zu beeinflussen. In dem Moment, wo in den USA höhere Löhne bezahlt werden würden, dann werden verschiedenste Arbeitsmarktfragen gelöst. Ja, Ungleichheit zieht Migration an. Die Ungleichheit lässt sich von einem Präsidenten nicht einfach außer Kraft setzen, das ist völlig klar. Aber Ungleichheit wird dann eben auch geschützt und insofern fangen die USA eben ganz stark an, diese Privilegien, die sie angehäuft haben, nicht in Frage stellen zu lassen durch Schwellenländer, die eben derzeit ihren Kuchen an der Weltwirtschaft ein bisschen vergrößern. Also wir kommen da in verschiedene Fragen rein. Sie haben völlig recht, das ist ein komplexes Phänomen, das lässt sich nicht einfach verordnen und schon gar nicht lösen. Aber mein Ziel ist jetzt auch gar nicht unbedingt, Lösungen aufzuzeigen, sondern zu zeigen, wo das Potenzial für Lösungen liegt und dass man sich die Sachzwänge nicht einfach so, dass man die nicht akzeptieren muss, weil die natürlich auch ununterbrochen das Ergebnis von Interessenspolitik sind.
Ja, danke, wir sind soweit. Als Verleger darf ich noch sagen, das Buch ist eine Woche alt, kostet 17,90 und ist auch schon ausgeliefert in dem Buchhandel. Danke für die Aufmerksamkeit. Gracias.
Sie behandeln das mehr als systemisch-politischen Aspekt. Also nicht so sehr unter
Politik.
Logisch. Nee, klar, nicht mit. Also es ist dann meistens dass das, was
du... Oh, super, danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.